redet, ist nicht tot.
Willkommen zum Geschichtsunterricht einer Koproduktion von D-Radio Wissen und Vrindt, und zugeschaltet aus Köln von D-Radio Wissen ist Matthias von Hellfeld, der Historiker und Hörfunkkollege. Hallo Matthias.
Ich grüße dich.
So, jetzt kommt's. Die ganze Zeit gibt's in eine Stunde History, also der Koop-Sendung sozusagen, ein Running Gag. Hier ist Matthias von Hellfeld, der fast das Bernsteinzimmer gefunden hätte. Die einen finden das lustig, die anderen finden das doof. Ich habe mir gedacht, naja, vielleicht kommt's an. Und dann erzählst du mir, naja, ich hätte ja wirklich fast mal das Bernsteinzimmer gefunden. So, und jetzt kommst du, mein Freund.
Ja.
Du hättest wirklich
was. Ja, das ist so. Also das ist eine wunderbare Geschichte meines Lebens, und die ist tatsächlich jetzt nicht gelogen und auch nicht ausgedacht, sondern es ist, hat tatsächlich stattgefunden. Ich bin war ja lange Zeit im Fernsehen unterwegs und habe viele so historische Dokus gemacht und
gemacht im Sinne von produziert oder Redaktion?
Ich war selber Filmemacher, also ich habe Filme gemacht, selber als Autor, aber eben auch als Produzent, und so ein Dreiteiler über Göring war ich mit dabei. Also es waren relativ viele dann auch umfangreiche Filme und Projekte und Dinge, die ich da sozusagen freundlicherweise machen durfte.
Das heißt, auf deinem Grabstein wird schon, hat irgendwas mit Hitler gemacht.
Ja, Gott sei Dank nicht, aber egal. Jedenfalls, das war viel mit dem ZDF, und wir haben dann mit dem ZDF so eine Co-Produktion gemacht, und ich war also relativ weit in diesem Fernsehmetier drin und bin heute aber sehr froh, dass ich das nicht mehr bin. Also es waren also unterschiedlichste Erfahrungen, die mich da mein Leben lang oder eine lange Zeit meines Lebens begleitet haben. Und ich war irgendwann auch mal eine Zeit lang Geschäftsführer von Filmproduktionsfirmen, und in dieser Funktion saß ich dann eines Tages vor ungefähr 10, 12 Jahren an meinem Schreibtisch, und es klingelt das Telefon, und es ruft mich ein Kollege eines benachbarten, also aus unserer eigenen Firma in einem anderen Studio an, und sagt, du hör mal, ich habe hier über eine große Zeitung, die jeden Tag mit 4 großen Buchstaben auf dem Titelblatt erscheint, eine Nachricht bekommen, dass sich bei denen jemand gemeldet hat, der also ganz, ganz sicher ist, dass er weiß, wo das Bernsteinzimmer ist. Und da habe ich erstmal laut angefangen zu lachen, genau wie du.
Ja.
Und habe nochmal genau geguckt, was eigentlich das Bernsteinzimmer war oder ist, je nachdem, wie man es sieht. Also es wurde 1712, wenn ich das richtig erinnere, verschenkt vom damaligen preußischen König, dem berühmten Soldatenkönig. Friedrich Wilhelm war das, und der schenkte es seinem russischen Amtskollegen Zar Peter, und der war ganz begeistert von diesem Zimmer, das aus sehr, sehr vielen Holztafeln besteht, die ausschließlich mit Bernstein belegt waren. Also Bernstein, dieser im Wasser befindliche Stein, der so ein bisschen gelblich-bräunlich ist, und je nachdem, wie man ihn beleuchtet, er also sehr schön schillert und sehr prächtig aussieht. Und preußischer
versteinertes Baumharz, ne? Oder was ist das?
Sowas ist das, genau, genau sowas, ja. Und also preußische Handwerker haben also dieses Zimmer gemacht, und es gibt Experten, die sagen, das ist das 8. Weltwunder. So weit will ich jetzt nicht gehen, aber jedenfalls, es ist also ein wirklich erstaunliches Werk, und da unser Soldatenkönig, wie der Name schon sagt, mit Kunst wenig am Hut hatte, hat er gesagt, die Scheiße will ich nicht haben, schenke ich dir. Dafür kriege ich die langen Kerls, also diese Garde mit
die alle
über 1,90 oder noch mehr sind, und das ist sozusagen das Gegengeschenk. Der Peter war ja ein sehr kunstbesessener Mann, und der sagte, das ist ein Hammer, nehme ich mit und baue ich in St. Petersburg auf. So geschehen, und dann war das Ding also eine ganze Zeit lang in Russland, dann wurde hin und her und bla bla bla, das will ich jetzt nicht alles erzählen. Jedenfalls war dann irgendwann Zweiter Weltkrieg, wie wir alle zu unserem Bedauern feststellen müssen, und in diesem Zweiten Weltkrieg wurde eben auch Teile Russlands erobert, und deswegen geriet dieses Bernsteinzimmer wieder in die Fänge der Deutschen. Und Hitler hatte die Losung ausgegeben, schon mit Beginn dieses Krieges, Kunstschätze und ich sag mal, wertvolle Gegenstände, die in irgendeiner Form auch mit Deutschland was zu tun haben, zu rauben, zu sammeln, einzusammeln, abzukaufen, jedenfalls irgendwie an Land zu ziehen, um später einmal ein großes Museum zu bauen. Und das sollte dann das Germanische Museum sein. Und das sollte, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, das aber mit nur in Anführungsstrichen, weiß nicht ganz genau, was sollte, glaube ich, in Linz dann entstehen. So, und in diesem Zusammenhang sei es dann also auch so gewesen, dass also deutsche Soldaten dieses Bernsteinzimmer bei ihrem Feldzug in Russland entdeckt hätten und dann abgebaut und irgendwo erstmal nach Berlin geschleppt hätten. Und da sei es dann also wegen möglicher Kriegsschäden verpackt worden in Kisten und Kästen und möglichst sicher irgendwo unter der Erde oder jedenfalls da, wo es nicht kaputt gehen würde. Und dann habe also kurz vor Ende des Krieges, sage ich jetzt mal irgendwann 44, die Parole existiert, rettet die Kunstschätze und bringt sie in irgendwelche Bergwerksstollen, was weiß ich, in Thüringen oder im Saarland, wo also früher und immer noch sehr viel Bergbau betrieben wird. Und wo
halt nach Atlantis.
Ja, und so weit ist die Geschichte erstmal, glaube ich, unstrittig. Und die Frage ist eben einfach, ob das Ding überhaupt noch existiert hat oder ob es möglicherweise beim Kampf um Königsberg, also um Kaliningrad, verbrannt ist und damit sozusagen ohne irgendwelche Rückstände, außer die Scharniere vielleicht zu hinterlassen, einfach schlicht und ergreifend verschwunden ist.
Was ja auch die plausibelste Annahme ist.
Es ist eine relativ plausible Annahme und trotzdem gibt es, also im Moment gibt es 30 Trupps, die suchen heute, 2016.
Heute noch?
Damals gab es sicherlich auch so viele und es gibt immer die Frage, wo ist dieses verdammte Bernsteinzimmer? Dann gibt es noch die Frage, wo ist der Goldschatz der Nazis? Also die haben ja offenbar viel Gold gehortet, um also harte Währung in Anführungsstrichen zu behalten und zu haben, auch für die Zeit nach dem Krieg. Und das alles ist nicht gefunden worden und deswegen wird danach gesucht. So, jetzt auch nochmal zu der Geschichte zurück, an der ich beteiligt war. Ich kriege also diesen Anruf und sage immer, ihr habt einen Vogel, Leute, passt auf, das ist alles Quatsch. So, nein, hier, guck mal und so. Und dann wurde mir eine Geschichte erzählt, die mir tatsächlich dann auch den Boden unter den Füßen etwas weggezogen hat. Also man habe schon eine gewisse Zeit recherchiert, also die Kollegen in dem anderen Studio, mit dem Zeugen und habe unter anderem eine Tour in eine bestimmte Region des Thüringer Waldes unternommen. Und dort sei man also hingefahren und der sei schon ganz aufgeregt gewesen und hätte also auf dem Stuhl im Auto immer hin und her gehubbelt. Ach, sagt er, hier war das, ich erinnere das. Und er erzählte dann also die Geschichte, wie er überhaupt dazu gekommen ist, mitzufahren. Und zwar ging die ungefähr jedenfalls so. Sein Vater sei also bei den Nazis engagiert gewesen. Also jetzt nicht als Täter und als großer Politmensch, sondern als Fahrer, LKW-Fahrer. Und sei also irgendwann dazu gekommen, dass ein prominenter Nazi bei ihnen abends auftauchte. Das war Arthur Seyß-Inquart. Arthur Seyß-Inquart ist im Nürnberger Prozess mitverurteilt worden. Also war tatsächlich ein großer Nazi. Und Arthur Seyß-Inquart sei vom Führer beauftragt worden, alle Kunstschätze, derer man habhaft werden könnte, zu sichern und eben in irgendwelche Stollen zu packen. Und sein Vater soll also eine Fuhre mitfahren und einen dieser LKWs lenken. Und da er. Ja?
Ja, okay. Kann ja jeder sagen. Also, was hat diesen Mann so glaubwürdig gemacht für dich da?
Kommt, warte doch mal ab.
Du musst mal abwarten. Entschuldigung.
Ich weiß.
Wir im Radio, wir dürfen ja immer nur 4 Minuten Interviews machen, darum frage ich immer so schnell dazwischen.
Ja, guck mal. Okay, also. Die Geschichte geht dann so weiter, dass der Vater sich überlegt hat, was mache ich mit meinem Sohn? Der war damals irgendwie 8 oder 9 oder 10. Und wir reden vom Jahr 1944. Also was mache ich mit dem? Weil also seine Mutter war nicht zugegen. Er wäre dann alleine gewesen und hat dann wohl die Erlaubnis sich erbeten, dass sein Sohn auf dem Beifahrersitz mitfahren dürfte. Mhm. Und dann erzählt er die Geschichte, dass man also aus einer Ortschaft in Holland in Richtung Berlin gefahren sei. Dort habe man mit dem LKW nachts mit feindlichen Angriffen, es sei alles ziemlich dramatisch gewesen, eine ganze Kolonne von LKW sei also dahin gefahren und habe am Ort des Geschehens in Berlin Anywhere 40, 50 Kisten aufgeladen. Er habe das immer gesehen, weil er also im Auto gesessen habe und im Rückspiegel gesehen habe, wie also auf den eigenen LKW, aber eben auch auf die anderen LKW diese Kisten geladen wurden und bei diesem Transport sei eine Kiste kaputt gegangen, weil sie aus den Händen gerutscht ist. Und da habe er gesehen, dass also in dieser Kiste so etwas wie Bernstein war, also so bräunliches, gelbliches Steinzeug. Mhm. So, und die Kisten waren sehr schwer, hat er erzählt. Auf jeden LKW konnten auch nicht immer so viele drauf. Also es war jedenfalls eine ziemlich detaillierte Erzählung. Und dann hat er erzählt, dann sind sie also nachts losgefahren von Berlin Richtung Thüringer Wald. Und dann sei man also in Thüringer Wald angekommen und an einer bestimmten Stelle sei man also rechts abgebogen und da habe man einen Schlängelweg, bla bla bla. Und dann hätte der Konvoi hätte dann gehalten und die Männer, die Soldaten, jedenfalls Erwachsene, seien also von den verschiedenen LKW abgesprungen und hätten sich diese Kisten geschnappt, um eine Kurve getragen und dort in einen Stollen verbracht. Und das sei also mit lautem Gerufe und hätte relativ lange gedauert. Und er hätte dann mal geguckt um die Ecke und hätte dann also gesehen, dass ungefähr 200 Meter weiter eine Stelle im Berg aufgemacht gewesen sei. Und dort habe man also die Sachen reingetan. Und jetzt wird es ein bisschen unappetitlich. Als die letzte Kiste drin war, wurde von außen gesprengt und alle Leute, die noch drin waren, wurden im Grunde genommen nicht mehr rausgelassen. Also ähnlich wie bei den Pyramiden der alten Ägypter.
Damit keiner drüber reden kann.
So, und diese Geschichte kriegte ich also zu hören und ich habe immer noch gesagt, genauso wie du jetzt, ihr habt alle einen an der Waffel. Und dann wurde aber in der Firma darüber diskutiert und dann haben wir gesagt, na gut, also vielleicht kann man ja über sowas auch einen Film machen, dass also wie so Geschichtserinnerung funktioniert oder so, wir machen mal weiter, wir gucken mal. So, und dann habe ich angefangen, als ein bisschen historisch Vorgebildeter zu recherchieren, habe also geguckt, ob der Seyß-Inquart wirklich damit was zu tun hatte. Das hatte er. Ich habe geguckt, also im Bundesarchiv in Berlin habe ich das gemacht, habe geguckt, ob es in der Stadt, um die es da ging in Holland, ob es da noch Baupläne gab oder überhaupt Bebauungspläne, ob diese Wohnung, in der das alles stattgefunden haben soll, noch existiert. Und auch die existierte und auch die, es gab sogar noch einen Grundriss dann im Bauamt der Stadt. Und man konnte tatsächlich sehen, ja, das kann tatsächlich so stattgefunden haben. Dann
aber du musst doch trotzdem irgendein gutes Gefühl gehabt haben. Also irgendwas musst du noch.
Ja, das habe ich auch immer noch, ehrlich
gesagt. Weißt du noch, was den so glaubwürdig gemacht hat, dass du überhaupt in Marsch dich gesetzt hast?
Also mich haben zwei Sachen an dem Mann wirklich fasziniert. Erstens, dass er völlig ohne eigenes Interesse war. Er hat gesagt, ich will kein Geld haben, ich will das einfach nur erzählen, weil er war dann natürlich schon relativ alt und hatte so, das hat man ja oft bei Leuten, die so ihr eigenes Ende so ein bisschen vor sich sehen vielleicht und dann einfach sagen, ich will das noch erzählen, was ich da weiß. Ich hatte auch mal so eine Geschichte von einem Kölner hier, der mir dann kurz vor seinem Tod etwas gebeichtet hat, was er niemals hätte sagen dürfen und hat mir gesagt, du musst das für dich behalten, aber ich will es einem erzählen.
Ja.
So, das hatte ich, dieses Gefühl hatte ich bei dem auch. Und das Zweite ist, das ist jetzt ein bisschen kompliziert, aber ich erzähle jetzt trotzdem mal, wir haben natürlich, beziehungsweise die Kollegen aus dem anderen Studio haben natürlich mit dem eine Fahrt unternommen, da in die Richtung, von der er erzählte, also in den Thüringer Wald. Und Der führte die sozusagen ohne Navi, das gab es damals noch, glaube ich, gar nicht. Jedenfalls, er führte sie einfach durch diesen Thüringer Wald und sie kamen tatsächlich an eine Stelle an, die so ähnlich aussah, wie er sie vorher beschrieben hatte. Und dann brüllte er auf einmal los, offenbar, halt, hier war eine Bäckerei. Ja. Und dann standen die, als er sagte, hier, standen sie in einem kleinen Ort, sowas wie ein Dorfplatz oder sowas. Und es war aber keine Bäckerei zu sehen, es war eine Wäscherei da und, glaube ich, eine Kirche oder irgendwie sowas, Gemeindesaal, irgendwie sowas. Man muss ja noch dazu sagen, das war ja bis kurz davor dahin eine DDR. Das war ja im Gebiet der DDR. Insofern andere Baulichkeiten und andere. So. Und dann sagten die aber, nee, also guck mal hier, das kann ja nicht sein, hier ist ja keine Bäckerei. Und dann war der aber sowas von auf dem Kiviv, dass er sagte, hier war das, hier habe ich was zu essen gekriegt. Und dann beschrieb er das detailliert. Und dann hat ein Kollege dann gesagt, okay, jetzt frage ich nach. Und dann ist der losgestiefelt und hat da, glaube ich, in der Wäscherei gefragt. Und dann haben die gesagt, ja, das stimmt, 1964 wurde hier aus der Bäckerei eine Wäscherei. Ja. Und dann haben wir gesagt, aha. Das heißt, das kannst du dir nicht ausdenken.
Ja.
Du kannst auch nicht vorher dahin fahren und dir die Wäscherei suchen und fragen, welche Wäscherei wurde denn hier zur Bäckerei? Das kannst du auch nicht.
Ja.
Und dann haben wir gesagt, okay, also es scheint etwas dran zu sein, dass es jedenfalls hier in dieser Gegend war.
Also man kann das, aber man konnte das damals nicht. Heute lässt sich sowas ja leicht recherchieren. Um so eine Geschichte zu, ja, okay.
Na, also wir, damals gab es nicht, also wir mussten schon dahin. Also das würde ich heute, glaube ich, ehrlich gesagt auch noch machen. Jedenfalls sind wir dann seiner Beschreibung folgend weitergefahren und kamen dann tatsächlich an einen Weg, der sich hochschlängelte. Ich sehe das auch jetzt noch im Moment, wo ich es dir erzähle, genau vor mir. Tatsächlich war da die Linkskurve und tatsächlich war da ein aufgeschütteter Hang. Tatsächlich, es war so. Und wir haben das alles fotografiert und haben uns das nochmal genau angeguckt, haben überlegt, sehen wir hier mit bloßem Auge irgendwelche Tunneleingänge und dann kriegst du ja so ein Jagdfieber und wirst dann auf einmal ganz, ganz rallig und sagst, boah, jetzt mache ich hier Geschichte und so. Und dann haben wir also das erstmal so auf sich beruhen lassen und dann haben wir angefangen, wir haben Luftbilder besorgt von der Royal Air Force, die ja damals darüber geflogen ist und haben, so man glaubt es nicht, genau an dieser Stelle festgestellt, dass also um den Zeitraum, in dem also um den es ging, Rodungen stattgefunden haben. Es waren Teile freigelegt, Bäume lagen quer, es war abgeholzt worden, es war tatsächlich etwas freigelegt worden und es hat einen Abrutsch gegeben. Auch das konnte man damals noch sehen. Also ein Förster sagte uns dann später, ja, hier ist mal irgendwann was abgerutscht. Das kann man da und daran sehen. Also ein bloßes Auge erkennt das nicht, aber ein Fachmann sieht das sofort. So, dann haben wir, wie gesagt, diese Archivrecherche gemacht. Dann sind wir in der holländischen Stadt gewesen, haben das recherchiert und waren auf allen, in allen Teilen sozusagen auf positiv getrimmt. Und dann haben wir gesagt, gut, also dann, wenn wir das jetzt wirklich machen wollen, dann müssen wir uns mit der Politik in Thüringen zusammentun. Mhm. Und dann haben wir einen Termin beim damaligen Ministerpräsidenten bekommen, Althaus hieß der, und dem haben wir erzählt, dass wir in seinem schönen Ländchen jetzt das Bernsteinzimmer zu finden gedenken. Daraufhin ist er natürlich direkt aus der Hose gesprungen und hat gesagt, super, und hat uns freie Hand gegeben. Das war
hat er einfach so geglaubt? Er kann doch auch ja, wieder jeder kommen.
Ich meine, die Geschichte, die ich dir bisher erzählt habe, die ist ja so blödsinnig nicht.
Ja, okay, also das, ja, das stimmt. Das
So. Also er hat uns dann freie Hand gegeben, was ganz wichtig war, weil die oberste Forstbehörde natürlich diejenige ist, die darüber wacht, dass eben nicht solche Idioten wie wir durch ihre Wälder hüpfen und da anfangen, Bäume am Umrupfen und so. Ja, das ist natürlich, das darf man ja alles nicht. Und er hat aber gesagt, nein, ihr habt jetzt freie Hand. Und dann haben wir uns wieder zurückgezogen und haben gesagt, was machen wir denn jetzt? Und dann hatten wir so ein bisschen Kontakt zu jemandem, der früher im Bergbau tätig war und der kannte also ein Institut, die machen so geologische Vermessungen. Das ist eine sehr spannende Angelegenheit. Da werden lauter so Sensoren und Echolote, sage ich jetzt mal, als Segler, also Sachen, die nach unten Echos losschicken und dann fragen oder so sehen, was da als Antwort kommt. Und daraus entwickeln sie dann eine Abbildung dessen, was unter dem Berg ist, also sagen wir mal in 10, 20, 30 Meter Tiefe. Und mit denen haben wir uns dann zusammengesetzt und haben gesagt, könnt ihr eine Ecke, ich sag mal, durchleuchten, von ungefähr 50 Meter hoch und 250 Meter Länge. Also so ein relativ großes, etwas mehr als ein Fußballfeld. Mhm. Und dann haben die gesagt, ja, das ist kein Problem, da müssen wir da und da und da, haben sie es genau erzählt, da müssen sie also, was weiß ich, hunderte von diesen Dingern in die Erde treiben und dann also verbinden miteinander. Das ist wie so eine Art Spinnennetz, was sich dann auf dem Boden ausbreitet. Und dann schicken wir da unsere Sensoren runter und dann wird also alles Mögliche gemessen. Dann kriegt ihr am Schluss des Tages, wenn das alles ausgewertet ist, im Grunde genommen ein Bild der Beschaffenheit der Nulllinie. Mhm. Also die Nulllinie brauchst du ja, wenn es denn irgendwann einmal dort Stollen gegeben hat, dann sind die ja auf ebener Erde zum Betreten gewesen. Und das heißt, wir brauchten die Nulllinie. Dass es dort Stollen jede Menge gab, das wussten wir vorher schon, weil wir haben natürlich die Bergbaukarten uns besorgt aus Thüringen. Und da gibt es seit Ende des 19. Jahrhunderts massiven Bergbau mit entsprechend natürlich nicht gut gestützten, aber immerhin vorangetriebenen Stollen und Seitenarmen und Belüftungsschächten. Sodass also dort durchaus schon das ein oder andere versteckt werden konnte. Mhm. Und dann, bevor wir dann weitergemacht haben, haben wir uns natürlich auch in der Gegend umgehört. Und dann kriegten wir Erzählungen, ja, hier waren damals, es gab auch noch Zeitzeugen damals. Ja, also hier sind tatsächlich LKW reingefahren. Das war, der Himmel war schwarz vor LKW. Das war natürlich auch ein bisschen übertrieben. Dann gab es so Videoaufzeichnungen von Interviews von Verstorbenen, die sich also wirklich gekümmert haben, die selbst schon gebuddelt haben. Dann kriegten wir zu sehen den Eingang eines Stollens, in dem tatsächlich ein Tisch, ein Stuhl, eine SS-Mütze und ein Brotbeutel noch drin waren. Aha. Also da hat tatsächlich jemand gesessen drin und Wache geschoben und ist dann irgendwie holter die Polter abgehauen. Ja. So, das hat man also freigelegt. Dann haben die uns aus der Örtlichkeit dann eingesackte Stollen gezeichnet, haben gesagt, also hier ist ein Stollen, der irgendwann mal gebuddelt worden ist, kaputt gegangen. Da ist Wasser reingelaufen und da hinten ist der Luftschacht. Also man kann jetzt, wenn man das Wasser aus dem Luftschacht über den Luftschacht abpumpt, könnte man in diesen Stollen hineingehen. das war der Stollen, an dessen Anfang dieser Tisch stand mit dem Wachmannsutensilien. Und dann könnte man eigentlich das gesamte Teil aufmachen. Nur das ist natürlich sehr teuer und das Geld haben wir nicht. Mhm. Also wir merken dann so, okay, wir sind da in einer Ecke, wo offenbar schon andere Leute geguckt haben, und haben dann, als wir die Auswertung des Institutes bekamen, haben wir angefangen, den Champagner aufzumachen, weil nämlich tatsächlich auf der Erde, genau da, wo wir gesagt haben und wo uns unser Zeuge hingeführt hatte, zwei Tunneleingänge waren. Zwei.
Ja.
Im Abstand von 150 Metern. Und dann haben wir da gesessen und gesagt, welchen nehmen wir denn jetzt? Also welchen machen wir denn jetzt auf? Und ich habe dann so als Laie gesagt, warum nehmen wir nicht einfach eine dicke Spitzhacke und hacken Zeug einfach von vorne auf? Ja. Irgendwann bist du drin. Und dann haben alle gesagt, du hast einen Vogel, weil du eben keine Ahnung hast, dann bricht dir alles zusammen und du darfst sowieso nicht rein, das machen wir nicht. Wir bohren von oben ein Loch hinein, lassen dann eine Kamera durch und gucken, was wir da finden. So, dann haben wir einen Bohrunternehmer, sage ich jetzt mal, also einen Verein gesucht, der sich auf sowas spezialisiert. Also wenn irgendwo ein Brunnen gebohrt wird, dann müssen die kommen, oder nach Öl natürlich auch und so weiter. Und dann kamen die also an, haben sich das angeguckt und haben gesagt, ja, das ist aber jetzt ein Knaller. Auf der Schräge oben, so 20 Meter über dem Weg, alles da hochhiefen, das ist ja echter Stress. Und dann, so, aber machen wir. Und irgendwann sind wir dann also wieder alle nach dahin gerödelt und haben dann diesen Bohrer da aufgebaut oder aufbauen lassen. Und dann fing der an, mit einem Höllenkrach sich Zentimeter für Zentimeter nach unten zu drehen. Und das ist wirklich eine sehr spannende Angelegenheit, ja, weil der Bohrer, als der erste Aufsatz, der da runtergeht, der ist meinetwegen einen Meter lang. Und wenn der Meter gebohrt ist, musst du alles hochziehen und einen weiteren Bohrsatz davor setzen, damit du dann 2 Meter runterkommst. So, und der Bohrer bohrt nicht einfach nur ein Loch in die Erde, sondern das, was er wegbohrt, das sammelt sich in seinem Inneren.
Ja.
Das heißt, du kriegst dann einen Überblick über das Gestein, durch das sich dieser Bohrer durchgepopelt hat.
Und ja, so arbeiten die Geologen, die gucken sich dann
genau,
an.
Genau. So, und die wurden in so eine Kiste reingelegt und wir kriegten als Utensilien dann später jeder von denen ein Stück mit. Bei mir liegt immer noch im Vorgarten, liegen noch die Reste. Und also nach 2 Tagen, glaube ich, war das Ding dann durchgebohrt, irgendwie, ich weiß es nicht mehr genau, 15, 16 Meter runter. Und dann macht es Knack und er war drin, sozusagen, der Tunnel war auf. Und dann kannst du dir ja vorstellen, was dann los ist. Wir hatten da unten so einen kleinen Kombi, Bulli, VW Bulli oder sowas. Da war eine Ausrüstung drin, dass du also über das Loch, das du dann gebohrt hattest, so ähnlich wie bei Länge, bei dem Bergwerksunglück nicht ein Mikrofon runtergeschickt hast, sondern eine Kamera. Und da wurde also eine Kamera runtergeschickt und diese Kamera hatte eine kleine Lampe vorne dran und die drehte sich dann in diesem Tunnel hin und her. Und was wir sahen, war ziemlich frustrierend, es war nämlich Wasser. So, dann habe ich gesagt, ja Leute, dann lass uns jetzt einen Schlauch darunter ziehen und wir saugen jetzt das ganze Wasser raus, weil nämlich das Bernstein im Wasser, ja, das ist kein Problem, da liegt es ja eh.
Ja.
Dann, das ist so, vollkommen klar. Und dann haben diejenigen, die das Geld für diese ganze Veranstaltung gegeben haben, dann irgendwann den Stecker gezogen und haben gesagt, wir machen jetzt nicht weiter, weil das geht dann immer so weiter. Und das ist wirklich das Problem auch. Wenn du eben es nicht genau weißt, indem du irgendwie ein Dokument hast, wir haben es da und dahin gebracht, dann bohrst du dann danach das nächste Loch auf und dann machst du das nächste und das nächste und das nächste. Und
fast ohne Boden, ja.
Fast ohne Boden. Mittlerweile ist unser Zeitzeuge verstorben und ich habe das auch aufgegeben, weil ich mich da mit anderen Dingen beschäftigt habe. Aber so in meinem ganz tiefen Gefühl drin sagt mir irgendetwas, es ist nicht weg. Und damit stehe ich im krassen Gegensatz zu demjenigen, den wir natürlich für diese Sendung auch interviewt haben. Das ist nämlich Maurice-Philippe Rémy. Maurice-Philippe Rémy, den kenne ich von der gemeinsamen Fernseharbeit für das ZDF. Und er ist auch jener, der ein Buch über das Bernsteinzimmer geschrieben hat, weil das ZDF mal einen Film über das Bernsteinzimmer gemacht hat und er daran beteiligt war. Und er ist dann tatsächlich nach Moskau in die Archive gegangen, was ich selber nicht gemacht habe. Das hätte ich vielleicht mal tun sollen. Und dort hat er eben im Grunde genommen die Geschichte herausgefunden, die für ihn die richtige ist.
Und ich habe die Sache andersrum gemacht. Ich habe erst mal einen Dokumentarfilm darüber produziert, dann ein Buch geschrieben. Ich habe mich darum bemüht, die historischen Quellen auszuwerten und einfach zu sehen, was ist mit diesem Zimmer eigentlich genau passiert. Und bin damals in Russland, in Moskau, auf Dokumente und Quellen gestoßen der damaligen sowjetischen Trophäenkommission, also jener Offiziere, die den Auftrag hatten, Kunst- und Kulturgüter in den eingenommenen Gebieten zu sichern oder auch zu beschlagnahmen zum Teil. Und diese Trophäenkommission hat damals in Königsberg festgestellt, amtlich festgestellt, wir haben hier die Überreste des verbrannten Bernsteinzimmers, also alles, was nicht brennbar war. Ich sage Ihnen Beispiele. Die Türangeln zum Beispiel aus Stahl oder die Steinmosaikbilder, die in dem Bernsteinzimmer gehangen sind. Die waren natürlich nicht vollständig zu zerstören durchs Feuer. Bernstein verbrennt rückstandslos, aber den Rest konnte man finden. Und das haben die im Schutt entdeckt und haben dann einen Abschlussbericht gemacht und gesagt, ja, so wie es aussieht, hat das hier noch im Königsberger Schloss gelegen. Und leider haben unsere Soldaten, die haben ja furchtbar randaliert beim Einmarsch in Königsberg, haben das Schloss angesteckt in ihrem Siegestaumel. Und damit ist auch das Bernsteinzimmer für immer zerstört.
Tja, jetzt ist die Frage, ne?
Das ist jetzt die Frage. Und ich habe dann auch so, als ich das gehört habe, ich dachte, ja, da ist natürlich auch irgendwas dran. Ich bin zwar immer skeptisch so bei solchen Kommissionen und die dann im Auftrage der Partei und so. Mhm. Aber natürlich, vielleicht hatten die kein eigenes Interesse und haben einfach gesagt, das ist jetzt einfach weg und so ist es halt. Insofern.
Wäre aber dann trotzdem noch interessant, trotz alledem, was ist eigentlich in dem Schacht? Also sowas sprengst du ja nicht für lau.
Nein, wir sprengen überhaupt nicht. Also
die haben den Schacht ja nicht zugesprengt damals. Wenn da nichts drin wäre, hätten sie ihn ja offen lassen können, oder?
Ja, also es ist gesprengt worden, jedenfalls nach Aussage unseres Zeitzeugen. Das ist zugesprengt worden. Dann ist irgendwas drin. Es kann aber auch eine Briefmarkensammlung sein, um es jetzt mal vorsichtig zu sagen. Man weiß es eben halt nicht. Aber ich muss auch sagen, also diese vielen Details, die mir damals genannt wurden, und die vielen Dinge, die also, ja, wie soll ich sagen, so eigentlich nicht anders hätten sein können, weil man die sich eben nicht ausdenken kann, so im Gleichklang ausdenken kann, da denke ich mir auch, nee, also das kann irgendwie nicht sein. Aber wir haben es nicht gefunden. Und deswegen ist es richtig, wenn man sagt, der beinahe das Bernsteinzimmer gefunden hätte.
Ich danke Matthias von Hellfeld, der beinahe das Bernsteinzimmer gefunden hätte für diese Sendung. Die passende Ausgabe, eine Stunde History, läuft auf D-Radio Wissen am, wann läuften die eigentlich?
Am 11.12.
Die passende Ausgabe, eine Stunde History auf D-Radio Wissen, läuft am 11. Dezember 2016. Vielen Dank, Matthias.
Bitteschön.
Und euch danken wir wie immer für die Aufmerksamkeit.
Ist nicht tot.